Ja, also noch einmal ganz herzlich einen guten Abend, einen gesegneten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder einmal unter euch sein darf, dass wir miteinander das Wort Gottes betrachten dürfen. Das Thema, ja, ist ein bisschen ein anspruchsvolles Thema. Ich denke, was wir heute machen können, ist nicht so sehr das Buch Nehemia auslegen, sondern wir wollen über biblischen Gemeindebau sprechen und dabei uns Gedanken darüber machen, was können wir dabei aus dem Buch Nehemia lernen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nochmal bewusst machen, wir haben das vorher schon im Gebet angesprochen, dass alle, die an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, dass sie auch Teil der Gemeinde Gottes sind. Der Gemeinde, die der Herr Jesus erlöst und errettet hat und sich bereitet hat. Wir alle sind Glieder am Leib des Christus, so sagt es die Bibel. Und wir alle gehören zu dem geistlichen Haus, zu dem heiligen Tempel im Herrn, den die Gemeinde darstellt. Ich möchte dazu gleich mal am Anfang zwei Worte lesen, die uns nachher auch nochmal beschäftigen werden, nämlich 1. Petrus 2, Vers 5, wo wir diese Stellung und Berufung der Gemeinde ausgedrückt finden. Da heißt es schon ab Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das ist also eine Schlüsselstelle, die die geistliche Berufung und das Wesen der Gemeinde Jesu Christi beschreibt und mit ihr verbunden ist die Stelle in Epheser 2, die wir ja sicher schon öfters gehört und gelesen haben, ab Vers 19, wo von den Gläubigen gesagt wird, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist also dem Wesen nach Gemeinde. Ein heiliges Haus, ein Haus, in dem Gott selbst wohnen will, ein Tempel Gottes, ein geistlicher Bau, ein Bau, der aufgebaut wird, der also nicht ein für alle Mal errichtet ist, sondern der sozusagen im Prozess des Wachstums und des Aufbaus begriffen ist in einer Weise. Und genau an diesem Haus, an diesem heiligen Tempel Gottes, haben wir den Auftrag, mitzubauen, mitzuwirken an diesem geistlichen Aufbauwerk. Diese Bauarbeit geschieht beständig unter der Leitung des Herrn Jesus Christus, der Herr über sein Haus ist. Und jeder einzelne Gläubige ist in irgendeiner Weise an dieser Bauarbeit beteiligt. Das hängt natürlich davon ab, welche Gnadengaben und Aufträge jeder einzelne hat. Aber es gibt keinen Gläubigen auf der ganzen Welt, der nicht in irgendeiner Weise einen Auftrag von Gott hätte, in diesem Aufbauwerk so oder so mitzuwirken. Die Frage, die dabei allerdings wir uns stellen müssen, ist, bauen wir da richtig? Bauen wir auf eine gottgemäße Weise? Helfen wir wirklich in der richtigen geistlichen Gesinnung mit, dass dieses Haus Gottes aufgebaut wird, dass es wächst, dass es stärker wird, dass es nach dem Plan Gottes aufgebaut wird? Oder haben wir da eine falsche, eine eigensüchtige Gesinnung? Ist es so, dass wir wirklich an dem Platz stehen, in diesem Bauwerk, den uns der Herr angewiesen hat? Dass wir die Aufgabe erfüllen, die er uns gegeben hat? Es kann auf einer Baustelle vorkommen, dass es da Leute gibt, die wollen auch mitarbeiten, aber die sind eigenwillig, die suchen sich selber ihre Arbeit, obwohl sie die gar nicht machen können. und behindern im Grund die ganze Bauarbeit und bringen durcheinander, kritisieren viel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Baustelle gearbeitet habt. Ich hatte das Vorrecht, das schon mal als Praktikant so ein Vierteljahr zu machen. Und wenn dann einer versuchen will zu betonieren, der das einfach nicht kann, ja, dann hindert er nicht nur die dran, die das wirklich können, sondern er kann auch Sachen kaputt machen, dass dann nachher Pfusch an diesem Bau entsteht. Ja. Also diese Frage müssen wir uns stellen, bauen wir gottgemäß, in geistlicher Weise, so wie es der Auftrag Gottes ist, oder eigenwillig nach unseren eigenen Vorstellungen und behindern das ganze Aufbauwerk mehr, als dass wir es fördern. Das kann durchaus passieren. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir dieses Aufbauwerk, diesen Bau am Haus Gottes in der rechten Weise ausführen. Was ist Gottes Wille in dieser Beziehung? Und darüber wollen wir uns in den drei Vorträgen, die hier angekündigt worden sind, Gedanken machen. Und wir wollen dazu dieses Buch Nehemia heranziehen, um Vorbilder und Beispiele und Anschauungsmaterial für unser Thema zu gewinnen. Wie gesagt, wir legen also nicht Nehemia aus, sondern wir wenden Nehemia an. Und wir tun das nach dem Grundsatz, den wir in 1. Korinther 10 finden. Wir wollen ja solche Dinge nicht eigenwillig tun, sondern auf der Grundlage der Schrift. Und in 1. Korinther 10 belehrt uns Paulus über das Alte Testament angesichts, und zwar anhand der Berichte über die Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Und er sagt, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, nämlich dem Volk Israel, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und die andere Berechtigung, die Bibel so auszulegen, finden wir in Römer 15, in Vers 4, wo es auch heißt über das Alte Testament, denn alles, was zuvor geschrieben ist, das heißt in den alttestamentlichen Schriften, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also Belehrung und auch Ermunterung dürfen wir aus dem Alten Testament erwarten. Und wir haben natürlich dieses Buch Nehemia nicht willkürlich herausgesucht, sondern deshalb, weil es genau unser Thema in einem alttestamentlichen Rahmen behandelt, nämlich Aufbauarbeit. Aufbauarbeit an der heiligen Stadt Gottes, Jerusalem, der Stadt des Tempels. Und von daher haben wir da auch eine direkte Parallele zu unsere Fragestellung und zu unserer Situation. Wir wollen also am Anfang zur Einleitung mal die ersten drei Kapitel des Buches Nehemia einfach miteinander lesen. Ich möchte doch darum bitten, wenn es möglich ist, bis zum nächsten Vortrag, dass ihr das ganze Buch Nehemia und vielleicht auch Esra und Haggai durchlest. Ist ja 2 Wochen noch bis dahin, sollte also möglich sein. Ja, es trägt dazu bei, dass wir Gewinn davon haben, denn ich kann nicht jede Bibelstelle immer genau anführen, sonst kommen wir mit der Zeit nicht zu Rande. Ich möchte aber trotzdem des Zusammenhangs willen dieses Buch Nehemia mit uns mal ein Stück lesen. Kurz noch zur Situation, die da geschildert ist. Es war ja so, dass praktisch durch die Untreue und den Götzendienst und den Abfall des Volkes in Israel und Juda zunächst die 10 Stämme Israels in eine heidnische Gefangenschaft kamen, das heißt, die wurden deportiert, die wurden verpflanzt aus ihrem Land, herausgerissen und irgendwo anders angesiedelt, wie das damals die Praxis der Großmächte war, um Gebiete zu befrieden und zu erobern. Und danach traf dasselbe Geschick etwa 100 Jahre später Juda und Jerusalem. Das Volk wurde, nachdem viele, viele Warnungen der Propheten ungehört verhallt sind, vernichtend geschlagen und es wurde zu einem sehr, sehr großen Teil abgeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Wurde versetzt in andere Gegenden, wurde dort wieder angesiedelt. Ja, und da war es dann und die einen haben sich darin arrangiert und haben einfach da eine neue Existenz angefangen und die anderen waren in beständiger Hoffnung nach Zion, nach Jerusalem, zum Tempel, zum Heiligtum zurückzukehren. Und tatsächlich war es so, wie das Wort des Herrn es angekündigt hatte, nach 70 Jahren wurde Jerusalem wieder besiedelt und aufgebaut. Und das war zunächst einmal diese erste Welle unter Zerubabel und Jeschua, die hinkam, wir lesen es im Propheten Haggai, und die den Auftrag hatte, den Tempel Gottes zu bauen. Die ganze Stadt Jerusalem war zu dem Zeitpunkt verwüstet und zerstört, die Mauern waren eingerissen, die großen Häuser waren eingerissen, der Tempel war völlig zerstört. Das war das Gericht Gottes. Und sie haben dort angefangen, wo es eigentlich am wesentlichsten war, nämlich mit dem Tempel. Sie haben das zerstörte Heiligtum Gottes begonnen wieder aufzubauen, als erstes den Altar, und dann ging es Schritt für Schritt weiter. Aber in diesem Werk gab es immer wieder Verzögerungen und Widerstände. Wir lesen dann im Buch Esra, dass Gott Esra mit einer weiteren Gruppe von Siedlern dorthin schickte. Und dann lesen wir, dass eben Nehemia auch noch kam. Und in seiner Zeit war der Tempel wohl im Wesentlichen schon gebaut, aber die ganze Stadt litt darunter, dass sie keine Mauern hatte. Und das bedeutete, sie war den Angriffen und Übergriffen und auch den Versuchungen der umgebenden heidnischen Siedler völlig schutzlos ausgeliefert. Ja? Wir müssen uns daran erinnern, Babel hatte nicht nur die Juden weggeführt, sondern sie haben auch andere Leute hingeführt, aus anderen Völkern, die wiederum in Judäa angesiedelt wurden, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. Ja? Und die waren ganz natürlicherweise Rivalen und Gegner dieses Wiederaufbauwerkes. Und das war die Situation, in die Nehemia hineinkam. Ja? Und das müssen wir vielleicht als Hintergrund für diese Geschichte Nehemias wissen. Ich lese das Ganze jetzt einmal aus der revidierten Schlachterbibel, die im Alten Testament ja auch ihrer Vollendung entgegensieht. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Er war also ein hoher Hofbeamter der persischen Könige. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit von diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Dazu ist zu sagen, dass der Mundschenk des Königs eine der höchsten Vertrauensstellungen in diesem mächtigen, prächtigen Hof war. Er war also einer der einflussreichsten Männer überhaupt in der persischen Königsdynastie. Ja, er hat also, der Mundschenk war jemand, der darüber zu wachen hatte, dass der König nicht vergiftet wurde. Ja. Und das war eine sehr ausgesprochene Vertrauensstellung. Und er war gleichzeitig auch Berater des Königs. Ja. Also dieser Mann hat ein Herz gehabt für die Not seines Volkes. Ein Herz gehabt für die Not Jerusalems. Und es ist sehr bedenkenswert, auch dieses Gebet einmal sich zu überlegen, auch wenn wir unsere heutige Situation bedenken, in welchem Geist, in welcher Gesinnung hat dieser Nehemia gebetet? Wie ist er vor Gott eingetreten für sein Volk? Ja, wenn ich jetzt das Datum im Kapitel 2 lese, dann, wenn ich es richtig gerechnet habe, ist zwischen dem, was jetzt kommt, und diesem Beginn der Gebete 4 Monate vergangen. Also Nehemia hat beharrlich gebetet, nicht nur kurz und geschwind mal. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König: Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun, und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat es zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken an Jerusalem. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein, und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananeel. Neben ihm bauten die Männer von Jericho. Auch Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihm. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabels. Und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserte Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodjas, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatja aus, der Gibioniter, und Jadon, der Meronotiter, samt den Männern von Gibeon und von Mizpah, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usiel aus, der Sohn Harchajas, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harummafs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias. Malchia, der Sohn Harims, und Hasub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shalom aus, der Sohn Haloes, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserte Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel, dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rechabs, der Oberste über dem Bezirk Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shalom aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mizpah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Siloa, beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Bet-Zur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm besserte Hasabja aus, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila, für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bavai, der Sohn Henadats, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm besserte Eser, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus vom Winkel bis an die Haustür Eliaschibs des Hohenpriesters. Nach ihm besserte Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots, einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustüre Eliaschibs bis an das Ende des Hauses Eliaschibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserte Benjamin und Hasub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asaria aus, der Sohn Maaseas, des Sohnes Ananias, bis bei seinem Haus. Nach ihm besserte Binui, der Sohn Henadats, einen weiteren Mauerabschnitt aus vom Haus Asarias bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usais, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der am Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaja, der Sohn des Parhosch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ophel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und im vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem großen vorspringenden Turm und bis an die Ophelmauer. Von dem Rosttor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shechanjas, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserte Hanania, der Sohn Shelemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, ein Goldschmied, aus bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Mifkat gegenüber, bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Das heißt wohl ein Dankopfer für die vollendete Arbeit. Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Verbrannte Steine sind aus durch die Hitze geborstene Steine, die kann man nicht mehr richtig verwenden, die sind nicht mehr richtig fest und stabil. Ja? Man fragt sich, wie können Steine verbrennen, aber das ist die Erklärung. Ja. Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was Sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er Ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Soweit also mal dieser Anfang des Buches Nehemia. Ich habe ihn bewusst mal ganz vorgelesen, auch das dritte Kapitel, das sicher ein bisschen herausfordernd für euch war. Aber es ist ganz interessant, was eigentlich auch gerade in diesem Kapitel für Lektionen drin sind. Eine dieser Lektionen ist, dass Gott Buch führt über seine Bauleute. Dass es Gott nicht egal ist, wer welche Aufgabe macht, sondern dass er eine Ordnung hat, einen Plan, jeder hat seinen Abschnitt, wo er gefragt ist. Und jeder wird im Buche Gottes aufgeschrieben. Und es wird der Arbeit gedacht, die er getan hat, auch der Mühe. Und es ist auch interessant, bei den einen wird gesagt, dass sie sich nicht, ihren Nacken nicht beugten unter den Dienst. Das wird registriert beim Herrn. Und bei den anderen, bei einem wird gesagt, dass er eifrig, mit Eifer gebaut hat. Ja? Auch so etwas wird registriert. Ja? Wir sehen daran, wie Gott selbst, denn das ist ja das Wort Gottes, das ist nicht ein menschlicher Bericht, das ist das inspirierte Wort Gottes, das wir vor uns haben. Gott selbst nimmt Anteil an diesem Aufbauwerk, bis in die Einzelheiten. Ja? Deswegen, so ermüdend es vielleicht sein mag, es ist lehrreich zu sehen, Gott hat genau gewusst, wer wo gebaut hat, ja? Was er getan hat, ob er das Tor überdacht hat. Diese Dinge sind alle vor Gott offenbar. Und es war Gott wohlgefällig, was diese Bauleute getan haben. Sie haben ihm gedient und er hat es genau registriert. Und wir könnten noch manches andere sagen, was wir uns auf späteren zwei Vorträge aufsparen werden über diese Abschnitte. Wir wollen es einfach mal in der Richtung uns fragen, wie können wir diese Situation auf unsere Aufbauarbeit in der Gemeinde Gottes anwenden. Ich möchte diesen Abschnitt überschreiben: Aufbauarbeit in schwerer Zeit. Und ich denke, das ist eine Parallele, die wir wirklich sehen müssen. Die Situation zur Zeit Nehemias war eine sehr schwierige Situation. Wir lesen, wie elend, wie schwach dieser Überrest des Volkes war, der da wieder nach Juda zurückgekehrt war. Das war ja ein verwüstetes Land. Die hatten eine Menge Mühe und Arbeit. Und wir müssen sehen, dass eigentlich, wenn wir das also richtig verstehen, was die Schrift sagt, nur eine Minderheit zurückgekehrt ist. Ein großer Teil des Volkes hat es vorgezogen, in der Bequemlichkeit der neu erbauten Existenz in Babel zu bleiben. Und noch Jahrhunderte später, zur Zeit eines Petrus, war Babylon eine der größten jüdischen Kolonien überhaupt außerhalb von Israel. Ja? Also es sind viele gewesen, die haben diese mühsame Reise und diese gefährliche und notvolle Aufbauarbeit gescheut. Und es war nicht einfach, dorthin zu kommen. Wie gesagt, die ganzen Felder waren verwildert oder von irgendwelchen anderen Leuten in Besitz genommen. Die Häuser waren zerstört, man war in einer Wüste gelandet, man musste alles von vorne neu aufbauen. Und deswegen auch das Opfer Nehemias ist nicht gering zu schätzen, das er gebracht hat, indem er seinen Ministerposten am Hof des persischen Königs verlassen hat, um da in diese Außenprovinz zu gehen und diese Stadt aufbauen zu wollen. Und es gab auch andere Schwierigkeiten bei diesem Aufbauwerk. Nicht jeder war gleich willig. Wir sehen das zum Beispiel auch beim Propheten Haggai. Ja, wir werden da nochmal drauf kommen. Der musste die Leute mahnen, weil sie den Bau des Tempels verlassen hatten und angefangen hatten, ihre eigenen Häuser zu bauen und für sich zu sorgen und gar keine Lust hatten, diese mühsame Arbeit weiterzutreiben. Es war also nur ein Überrest, der nach diesen Gerichten Gottes wieder nach Jerusalem zurückgekehrt war und bereit war, das Heiligtum zu bauen, das Heiligtum Gottes. Die meisten haben sich gar nicht mehr darum gekümmert, sondern sind in Babylon geblieben. Und diese mühsame Arbeit unter Schutt und Trümmern und unter den Widerständen von feindlich gesinnten Nachbarn, die ist etwas, was wirklich nicht zur Bequemlichkeit und zur Selbstverwirklichung irgendwo Anreiz gegeben hat. Nehemia kam in einer Zeit, wo das Werk einmal wieder am Stocken war, wo es nicht weiterging mit Jerusalem, weil eben die Mauern eingerissen waren, weil die Stadt keinen Schutz hatte und dem Druck der heidnischen Nachbarn ausgeliefert war. Und er war bereit, trotzdem sich in diese Aufgabe völlig hineinzugeben, dem Herrn sich hinzugeben für diese Arbeit. Er hat ein Herz gehabt für das da niederliegende Heiligtum, für die Stadt, die so zerstört war. Und er war bereit, auch unter persönlichen Opfern dieses Werk zu tun. Und er hat andere ermutigt zu diesem Werk. Ja, ich denke, das ist eine Haltung, aus der können wir viel lernen, denn wir haben in mancher Beziehung heute eine ähnliche Situation, wenn es um die Aufbauarbeit der Gemeinde Gottes geht. Ich denke, das sind einfach Parallelen und die ergeben sich daraus, dass wir in der Endzeit leben, dass wir in der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus leben. Wir haben darüber auch schon mal etwas hier gehört, in einer Zeit, in der die Christenheit ein Stück wirklich dem Zerfall, der Verderbnis, dem Abfall vom Glauben entgegengeht und diese Dinge schon sehr stark in der Christenheit vorhanden sind und die Gemeindearbeit ist belastet und in Not, nicht zuletzt auch wegen dieser Zustände. Wir lesen das im Wort Gottes. Ich möchte mal nur die zwei wichtigsten Stellen dazu vorlesen im Neuen Testament. Im zweiten Timotheusbrief finden wir diese Charakterisierung der letzten Tage. 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie eine äußere Form von Gottseligkeit oder Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, es ist ein Porträt der Christenheit, nicht etwa der völlig atheistischen, gottfernen Menschen, das hier gezeichnet wird. Ja? So sind die Leute, die sich in der letzten Zeit Christen nennen, die also eine äußere Form von Frömmigkeit und Gottesfurcht haben. Und die sagen, sie lieben Gott, aber in Wirklichkeit lieben sie das Vergnügen mehr. Ja, das sind keine Atheisten und Heiden in dem Sinn. Ja, also die Christenheit wird durch solche Zustände gekennzeichnet sein in der letzten Zeit. Und die Bibel selber sagt, es sind schlimme Zeiten. Und dazu noch in 2. Timotheus 4, ab Vers 1, diese Verse, daher ermahne ich dich ernstlich, vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, zu der Zeit seiner Erscheinung und seines Reiches, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Begierden Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Also auch das ist von der Christenheit geschrieben. Und da geht es darum, dass die Bibel, die Lehren der Bibel, das wahre Evangelium, dass alle diese Dinge einmal verworfen werden in dieser letzten Zeit und die Menschen sich ein eigenes Christsein zusammenzimmern, das ihnen gefällt und sich auch die Lehre entsprechend einrichten, so wie es ihnen gefällt. Es wird verwässert, es wird verfälscht und man will auf das Echte nicht mehr hören. Und dieses verfälschte Christentum der Eigenliebe und des Eigenwillens, das sehen wir heute, wie es überhand nimmt in der Christenheit. Christus Nachfolge und Kreuzes Nachfolge und Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, diese Dinge werden immer offener verworfen. Entweder verdreht und verfälscht, sodass es nur noch eine Karikatur dessen ist, was in der Bibel eigentlich gemeint ist. Oder man sagt ganz klar, das will ich gar nicht. Und immer mehr kommt in der Christenheit auch dieser Zustand auf, von dem wir im Buch der Richter öfters lesen, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, das ist diese moderne Christenheit der letzten Zeit, die abgewichen ist von dem Herrn und seinem Wort. Und in dem Sinn gibt es durchaus Parallelen zu der Zeit Nehemias. Denn auch in dieser schweren, in dieser schlimmen Zeit hat Gott einen treuen Überrest von gottesfürchtigen Gläubigen. Nehemia war gottesfürchtig. Da werden wir beim nächsten Vortrag noch drauf kommen, was das bedeutet. Ja, er hat es ernst gemeint mit dem Herrn. Von gottesfürchtigen Gläubigen, die den Schaden auch in der Christenheit sehen und die sich an den Herrn und sein Wort wirklich halten. Und das ist das Tröstliche auch in dieser schwierigen Zeit, wo eben wirkliches Christsein und wirkliche Christusnachfolge seltener geworden ist, hat Gott seine Nachfolger, seine Jünger, er hat solche, die ihm treu sind als Knechte und er baut seine Gemeinde. Er baut sie um seinetwillen, um seiner Ehre willen. Das ist wichtig, dass wir das auch ein Stück festhalten. Es gibt diesen treuen Überrest nicht deshalb, weil es manche gibt, die so verdienstvoll und treu sind und so edel in ihrem Charakter, sondern letztlich gibt es ihn, weil Gott trotz allem Verfall und aller Verführung in der Christenheit zu seiner eigenen Ehre und Verherrlichung sich ein Zeugnis seiner Wahrheit und wahre Anbeter und Diener bewahren will. Das ist Gottes Gnade, dass das so ist. Ja, das ist nicht unser Verdienst. Aber es war Gottes Wille, dass er hier auf Erden ein Heiligtum hat. Und er hatte zu allen Zeiten ein Heiligtum unter denen, die wahrhaft an ihn geglaubt haben, die wahrhaft ihn angebetet haben. Und wenn es ganz wenige waren, zur Zeit Noahs waren es maximal 8 Personen von der ganzen Welt. Ja? Aber Gott hatte diesen Überrest. Und Gott hat immer auch ein Zeugnis seiner Wahrheit gehabt. Ja? Um seiner Ehre willen, er hat solche gehabt, die das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes bezeugt haben. Auch wenn alle anderen dagegen waren und auch wenn alle anderen von dieser Wahrheit Gottes abgewichen waren, so hat Gott einige bewahrt, die trotzdem dieses Wort und diese Wahrheit festgehalten haben, die nicht mehr ihre Knie gebeugt haben vor Baal, vor Babylon. Ja, wir sehen das an Daniel, der trotz des brutalen Verbots des Königs wie selbstverständlich in sein Obergemach geht und seine Knie beugt vor dem wahren Gott und ihn anbetet. Ja, das lässt er sich nicht nehmen, genauso wenig wie seine 3 Freunde. Das war ja auch aus dieser Situation in dieser Zeit. Ja, er war bereit, auf jeden Fall dem wahren Gott des Himmels die Ehre zu geben, selbst wenn es ihn das Leben gekostet hat. Ja, also solche Anbeter und ein solches Heiligtum hat Gott um seines Namens willen. Und deswegen hat Gott auch in dieser letzten Zeit, auch wenn noch so viele von der Bibel und dem biblischen Christsein abdriften werden, er wird ein Heiligtum und eine wahre Gemeinde behalten. Er wird Zeugen bewahren, die sein Wort unverfälscht und klar und deutlich weitergeben. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir unter diesen Zeugen? Gehören wir zu denen, die dieses wahre und unverdorbene, unbefleckte Heiligtum Gottes mitbilden und mitbauen wollen, auch wenn es eben bedeutet, Außenseiter zu sein und Widerstände in Kauf zu nehmen, Schwierigkeiten, Unbequemlichkeiten, Selbstverleugnung. Da gibt es durchaus Parallelen. Dieser treue Überrest der Juden damals baute das irdische Heiligtum. Ja? Sie kamen nicht, weil Jerusalem so eine schöne Stadt ist, ja? Sondern sie kamen, weil Jerusalem der einzige Ort war, an dem Gott, der Herr, seinen Namen wohnen lassen wollte, an dem ihm rechtmäßig Anbetung dargebracht werden konnte. Das war 70 Jahre lang unmöglich gewesen. Sie konnten nicht dem Herrn opfern in Babylon. Ja? Das war nicht möglich. Ja? Das ging nur in Jerusalem. Das ging nur an dem Altar in Jerusalem. Deswegen war der Altar das Erste, was die Juden wieder aufgebaut haben, als sie zurückkamen. Ja? Also es ging um das Heiligtum Gottes. Es ging nicht darum, dass die Äcker in Israel schöner gewesen waren als die Äcker in Babylon. Ja? Die hatten dort auch gutes Land. Ja? Das war ja gerade das Schlimme. Ja? Deswegen sind auch viele nicht zurückgekehrt, weil es denen dort gut ging in Babylon. Also die Frage ist, sind wir unter denen, die Entbehrungen und Nöte auf sich nehmen, um das wahre Heiligtum Gottes zu bauen? Halten wir an dem Wort Gottes fest, auch dort, wo andere es verlassen? Kann Gott uns als treue Zeugen überhaupt noch gebrauchen, als Gemeinde und als Einzelne? Oder muss er das tun, was er der Gemeinde in Ephesus androht, in den Sendschreiben, dass er nämlich den Leuchter dieser Gemeinde von seiner Stelle stoßen muss? Das bedeutet, sie sind kein Zeugnis mehr. Der Herr kann sie nicht mehr anerkennen als ein Zeugnis für seinen Namen. Ich denke, das Vorbild Nehemias kann uns in dieser Hinsicht ermutigen, dass wir einfach auch in schwierigen Zeiten, dort wo wenige diese Aufgabe sehen, dort wo es etwas kostet, diese treue und auch beständige Aufbauarbeit tun. Nehemia wusste ganz genau, wie schwach, wie verfallen, wie geschädigt sein Volk war. Aber das hat ihn nicht dazu gebracht, dass er resigniert hat. Das hat ihn auch nicht dazu gebracht, dass er mit denen, die letztlich sich abgefunden hatten und weltförmig geworden waren, in Babylon geblieben wäre. Er hätte dort eine wunderbare Karriere weiterverfolgen können. Ja. Sondern er war bereit, in dieses elende und verachtete Israel und Juda zurückzukehren und diese schwierige, schmutzige und belastende Arbeit anzupacken. Und er hat es getan, letztlich um des Herrn willen. Und das muss auch unsere Motivation sein, wenn wir Gemeinde bauen, nicht damit wir eine schöne Gemeinde haben, wo wir uns wohlfühlen, sondern damit der Herr eine Gemeinde hat, durch die er sich verherrlichen kann und in der er der Mittelpunkt ist. Ein Heiligtum, wo sich alles um den Herrn dreht. Das sollte unsere Motivation sein, wenn wir Aufbauarbeit tun. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Einfach auch, wenn wir sehen, wie in unserer letzten Zeit Gemeindebau betrieben wird. Wir haben ja heute eine ganze Menge Gemeindebau und Gemeindewachstum. Gerade in der evangelikalen Szene, in den Gemeinden und in den Kreisen, die sich auch als bibeltreu bezeichnen, finden heute viel Diskussionen statt über die Frage, wie baue ich Gemeinde? Wie kann ich es erreichen, dass Gemeinden dynamisch wachsen, dass neue Leute dazukommen, dass das Ganze größer und besser wird? Die Frage ist nur, ist das Gemeindebau so, wie Gott ihn anerkennt, so wie er Gott ehrt und wirklich dem Willen und dem Wort Gottes gemäß? Und diese Frage müssen wir uns allerdings stellen. Ja, das Heiligtum Gottes kann man nicht nach menschlichen Vorstellungen bauen, sondern für das Heiligtum Gottes gibt es von Gott selbst einen Bauplan und Gesetzmäßigkeiten, Verordnungen, die Gott erlassen hat in seinem Wort. Und wenn dieses Heiligtum von Gott anerkannt werden soll, ja, dann muss es nach Gottes Plan gebaut werden. Ihr Lieben, wenn die Juden, die zurückgekehrt waren aus Babylon, gesagt hätten, ach, wir wollen das Ganze doch mal neu machen. Am besten machen wir es doch so, dass wir jetzt das Allerheiligste mal ein bisschen ausweiten und dann machen wir nicht nur ein Heiliges, sondern vier und dann machen wir die Vorhöfe ein bisschen anders, ja. Was meint ihr? Hätte Gott das noch anerkannt als Heiligtum, wo er seinen Namen wohnen lässt? Ganz bestimmt nicht, ja. Das war für die Juden undenkbar, ja. Sie hatten zwar viel schlechteres Material wie Salomo, es war alles wesentlich weniger prächtig, aber es war ganz klar, ja, die Maße die Gott geoffenbart hatte, die Art und Weise, ja, man hat auch nicht sagen können, ach, der Räucheraltar gefällt uns nicht, jetzt lass uns doch da mal einen schönen anderen Altar reinbauen, ja. Warum muss es immer Gold sein? Wir können doch auch mal Silber verwenden. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist undenkbar, ja. Ein Heiligtum, in dem die Dinge nicht nach dem Plan Gottes gebaut wurden, das wäre kein Heiligtum mehr gewesen, kein Tempel, ja. Und so ist es wichtig, dass wir prüfen, auf welche Weise bauen wir denn, auf welche Weise wird heute Gemeinde gebaut? Gottgemäß oder dem Menschen gemäß? Psychologie, Management, Marketingmethoden, Gemeindeaufbau bestimmen. Und dass die Frage ist, wie können wir erreichen, dass viele Menschen kommen, viele Menschen sich wohlfühlen, dass der Mensch immer mehr in den Mittelpunkt der Gemeindearbeit und des Gemeindebaus gerückt wird. Aber das ist etwas Grundfalsches und etwas grundlegend Unbiblisches. Das müssen wir uns deutlich machen. Ja? Die Gemeinde ist Gemeinde Gottes, nicht Gemeinde des Menschen. Die Gemeinde ist eine heilige Gemeinde. Wir haben das vorher gesehen. Sie hat die Berufung, ein Haus, ein Tempel Gottes zu sein. Worum geht es denn in einem Tempel? Geht es da um die Priester? Oder um die Leute, die kommen, um Gottesdienst zu feiern, in Anführungsstrichen? Nee. In einem Tempel geht es immer nur um den allein wahren Gott, dem dieser Tempel geweiht ist. Und dieser Tempel ist nichts anderes als ein Werkzeug, damit Gott Dienst getan werden kann. Damit er angebetet wird, damit ihm die richtigen Opfer gebracht werden. Dazu ist ein Tempel da. Versteht ihr? Und die Priester sind nicht dazu da, um sich selber zu beweihräuchern und sich selbst zu dienen, sondern die Priester sollen Gott dienen, dem Gott, der sie berufen hat und der sie eingesetzt hat. Und wir sind ja nicht nur ein Tempel, sondern in Petrus' Brief lesen wir auch, dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Jeder Gläubige, berufen, den ewigen Gott anzubeten, ihm zu dienen im Geist. Und das ist die wahre Berufung der Gemeinde Gottes. Und schaut, das bedeutet, die Gemeinde ist durch Gottes souveräne Gnade errettet worden, nicht damit wir für uns selbst leben, sondern damit wir für Gott leben. Nicht damit wir uns um uns selber drehen, sondern damit wir uns um Gott drehen. Und deswegen ist auch die Gemeinde der Platz, wo Gott verherrlicht wird, wo Gott gedient wird, wo Gott angebetet wird und wo Gottes Willen und Wort in allem das Sagen und den ersten und letzten Platz haben. Es muss in allem von vorne bis hinten nach Gottes Wort und Willen gehen. Das ist Gemeinde. Ich möchte dazu einfach auch nochmal ein Wort lesen aus 1. Petrus 4, ab Vers 10, wo das auch etwas deutlich wird, worum es Gott geht, wenn wir in der Gemeinde dienen und Aufbauarbeit leisten. Da heißt es, dient einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und jetzt kommt das Ziel, jetzt wird's wichtig. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Wozu das Ganze? Wozu alle Aktivitäten in der Gemeinde? Wozu aller Dienst? Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist das Ziel. Das muss unser Ziel sein, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Nicht, dass wir erbaut rausgehen, wenn wir eine Gemeindeversammlung haben. Das ist zwar ein Segen, den uns Gott immer wieder schenkt, aber wenn das unser Ziel ist, dann ist unser Ziel zu kurz gegriffen. Dann haben wir noch nicht richtig verstanden, wozu wir überhaupt Gemeinde sind. Wir sind Gemeinde um Gottes Willen. Nicht um der Menschen willen. Und wenn wir Gemeinde um Gottes Willen sind, dann werden Menschen gesegnet. Aber wenn wir Gemeinde sind, die nur darauf aus ist, dass Menschen gesegnet werden, dann verlieren sie den echten Segen. Ja? Dann bekommen sie vielleicht noch Kitzel und Vergnügen und menschliche Speise, aber nicht mehr geistliche Speise. Ja? Die geistliche Speise schenkt Gott dort, wo wir unseren Auftrag erfüllen, nämlich Gott geistliche Opfer darzubringen, die ihm wohlannehmlich sind durch Jesus Christus. Versteht ihr das? Ja, das ist eigentlich der Kern von Gemeinde. Wir dienen dem Herrn und sind um seinetwillen da und er segnet uns und erbaut uns um seiner Gnade willen. Und wenn diese Ausrichtung auf Gott durch eine Ausrichtung auf den Menschen ersetzt wird, dann verliert die Gemeinde ihren biblischen Charakter, ihren Heiligtumscharakter. Sie wird kein Tempel mehr, sondern irgendein menschlicher Verein. Und das ist eine Katastrophe. Ja, damit ist sie von der Berufung abgewichen, die Gott ihr gegeben hat, und hat sich auch damit ganz klar von dem Segen Gottes abgeschnitten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir richtig bauen, dass wir geistlich bauen, dass wir das Wesen, wie Gott sich uns als Gemeinde eigentlich gedacht hat und gegeben hat vom Wort Gottes her, dass wir das verstehen und auch in die Praxis umsetzen. Sonst driften wir ab und verfehlen unser Ziel als Einzelne, die wir Aufbauarbeit leisten sollen, und auch als ganze Gemeinde. Ja, ich möchte es jetzt einfach nochmal kurz ausführen. Wir sind ein bisschen spät dran. Ich hoffe, ihr könnt noch ein Weilchen folgen. Aber ich denke, diese Punkte sind einfach wichtig. Noch einmal dieses Wort in 1. Petrus 2, Vers 5. Was ist das Wesen von Gemeinde? Da heißt es: Lasst euch auch ihr nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Und im Epheserbrief ist dieses Wort eben, was für ein Haus, nämlich der Tempel. Ja? Ein Haus Gottes ist ein Tempel. Das heißt, wir sind durch den Geist Gottes ein Tempel Gottes. Und unsere höchste Berufung ist, den allein wahren Gott anzubeten und ihm Ehre darzubringen. Ich denke, das sollten wir ganz ernst nehmen, ja. Denn wir müssen uns überlegen, in dieser ganzen Welt ist lauter Finsternis und Fluchen und Götzendienst und Bosheit. Und allein die Erlösten auf dieser von Gott geschaffenen Erde tun das, was eigentlich, zu was eigentlich alle Menschen berufen wären, nämlich den Gott des Himmels und der Erde, den Schöpfer, zu ehren und ihm Anbetung darzubringen. Das, was eigentlich alle tun müssten, das ist tun nur die, die diesen Gott erkannt haben durch Gottes Gnade, die errettet worden sind durch den Herrn Jesus. Aber es ist auch ihr Auftrag, dass diese Schöpfung nicht ohne Anbetung bleibt. Dass es wenigstens einen Überrest von Menschen gibt, die den allein wahren Gott anbeten, ihm dienen. Dazu sind wir auch bewahrt und berufen. Dazu erhält sich Gott auch die Gemeinde, dass ihm Anbetung und Ehre dargebracht wird von erlösten Geschöpfen. Und deswegen sollten wir diesen Auftrag nie gering achten, und wir dürfen ihn auch nicht ausspielen gegen den auch wichtigen Auftrag der Evangelisation, den Auftrag, Zeugnis zu geben von der Errettung anderen Menschen gegenüber, ja. Sondern die Gemeinde muss beides sein, ja. Sie muss heilig sein, sie muss gottgemäß und seinem Wort gemäß leben, für Gott leben, und dann wird sie auch Kraft haben, Menschen das Evangelium zu bezeugen, ja. Wenn man das gegeneinander ausspielt und sagt, lasst uns die Gemeinde unheiliger machen, weniger gottgemäß, mehr dem Menschen gemäß, damit wir mehr Menschen erreichen, dann verspielen wir alles. Dann haben wir keine Kraft mehr, das wirkliche Evangelium zu bezeugen und Menschen wirklich zur Errettung zu führen, sondern wir machen sie vielleicht nur noch äußerlich zu Christen. Und wir haben auch keine Kraft mehr, ein Heiligtum und ein Zeugnis Gottes zu sein. Ja? Diese beiden Dinge dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Im Tempel, habe ich schon gesagt, es dreht sich alles um Gott und es wird alles nach seinem Wort getan. Dadurch wird Gott geehrt in allen Dingen. Was auch in diesem Wort anklingt und was wir in anderen Stellen noch ausführlicher finden: Gemeinde ist ein geistlicher Organismus und es ist keine menschliche Organisation. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Wenn wir den nicht verstanden haben, dann werden wir in der Gemeindearbeit scheitern. Gemeinde ist ein geistlicher Organismus. In diesem Bild heißt es ein geistliches Haus bei Petrus, gebaut aus lebendigen Steinen. Das ist ein interessanter Gegensatz, ja? Lebendige Steine ist also was Lebendiges und trotzdem Haus, ja? Aber wir haben dieses andere Bild, wo das noch deutlicher wird mit dem Organismus, und das ist der Leib. Die Gemeinde wird ja von der Bibel her bezeichnet als der Leib des Christus mit den verschiedenen Gliedern und Organen. Und das ist nun ein völlig organisches Bild, ja. Ein Bild, das zeigt, hier geht es nicht um irgendetwas, was von Menschen nach Bauplänen aufgebaut werden kann, sondern hier geht es um einen Organismus, den allein eigentlich Gott durch seinen Geist schaffen kann und auch allein durch seinen Geist aufbauen kann, auch wenn er dabei Menschen benutzt. Ich möchte doch nochmal dieses Wort aus Epheser 4 lesen, das uns gerade diesen Grundsatz so deutlich vor Augen führt. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, dass wir das in all unserem Dienst in der Gemeinde berücksichtigen und ernst nehmen. Epheser 4, ab Vers 11, da heißt es, und er hat etliche als Apostel gegeben, nämlich Christus, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes des Christus. Hier haben wir diesen Begriff Leib des Christus und Aufbau miteinander verbunden. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also da wird etwas deutlich von diesem Organismus. Ja? Alles hängt letztlich ab von Christus, dem Haupt. Ja? Ohne das Haupt kann kein Wachstum geschehen. Ja? Und es geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Es geschieht durch Menschen, die geistlich dienen, die Gelenke bilden, die einander Handreichung tun, miteinander zusammenwirken, damit die ganze Gemeinde geistlich wächst. Es ist also ganz wichtig, dass wir auch sehen, bei der Auferbauung des Leibes kommt es nicht auf natürliche Begabungen an, sondern auf geistliche Gnadengaben. Es kommt nicht darauf an, dass Menschen sich engagieren und einbringen, sondern dass Menschen sich selbst verleugnen und sich gebrauchen lassen von Gott. Das ist ein Unterschied. Ja, man hört es oft, ich kann mich nicht so richtig einbringen in dieser Gemeinde. Ja, das heißt, ich kann mich nicht so verwirklichen, ich kann meine Fähigkeiten und Talente und natürlichen Gaben nicht so richtig ausleben. Ja, aber das ist nicht die Fragestellung. Das ist eine falsche Fragestellung, eine humanistische. Ja, sondern von der Bibel her ist die Frage, was habe ich für eine geistliche Gnadengabe bekommen, mit der Gott mich gebrauchen will, diese Gemeinde aufzubauen, mitzuwirken. Ja. Das kann die Gabe sein, in der geistlichen Weise den Raum zu putzen und diakonische Arbeiten zu tun, ganz äußerliche Arbeiten. Ja. Wenn das jemand in der richtigen Hingabe für den Herrn tut, dann baut er die Gemeinde mehr auf, als wenn er jetzt versuchen wollte, der oberste Prediger zu sein. Ja? Versteht ihr? Es kommt darauf an, was für eine Gabe gibt mir Gott, um die Gemeinde geistlich zu erbauen. Und dass ich dann mit dieser Gabe in Hingabe und Treue diene. Dann wird das Ganze gesegnet. Ja? Also das ist eine ganz wichtige Sache. Ein geistlicher Organismus lässt sich nicht menschlich verwalten und mit Managementmethoden führen und aufbauen. Auch nicht mit Gabentests. Ja? Sondern dort, wo jemand geistlich lebt, wird es offenbar werden, was hat er für eine Gnadengabe. Und dort, wo er bereit ist zu dienen und sich gebrauchen zu lassen, statt sich einzubringen und sich selbst zu verwirklichen in der Gemeinde, da wird Gott diesen Menschen segnen und zum Segen setzen und wirksam machen in der Aufbauarbeit. Ja? Also diese menschliche Linie ist zerstörerisch für einen geistlichen Organismus. Wo der Mensch anfängt, unabhängig von Christus, Dinge aufzubauen, durchzuziehen, Prinzipien einzuführen, die der Bibel fremd sind, dort zerstört er diesen Organismus, anstatt ihn aufzubauen. Und das geschieht leider vielfach in den modernen Tendenzen zum Gemeindewachstum und zum Gemeindebau, dass nach menschlichen Grundsätzen organisiert und gebaut wird und gewirtschaftet wird. Und dabei wird letztlich Christus als das Haupt beiseite gesetzt. Wir wachsen nicht mehr zu Christus hin, sondern die Gemeinden wachsen dann letztlich zum Menschen hin und werden immer mehr menschliche Vereine und Organisationen. Und damit verlieren sie eigentlich ihr geistliches Wesen und ihre Berufung. Ja, was wir auch daraus sehen können, ein weiterer Grundsatz, dass das entscheidende Wachstum in der Gemeinde nicht das Mengenwachstum ist. dass man sagt, jedes Jahr 50 neue Gemeindeglieder dazu, 20 Taufen, wir wachsen, wir sind dynamisch, wir haben Erfolg, wir haben viele Junge. Ja, das sind alles menschliche Dinge. Sondern was wir hier lesen im Epheserbrief und wenn ihr es mal studiert, in allen Briefen des Paulus, wir lesen Mengenwachstum in der Apostelgeschichte, aber in den Lehrbriefen geht es immer nur um qualitatives Wachstum, um geistliches Wachstum. Guckt's mal nach. Ja, da ist nicht die Rede davon, dass Mengenwachstum ein Ziel Gottes wäre, sondern es ist eine Frucht. Die wirkt Gott, wenn man für ihn lebt und dient. Aber das ist kein Ziel. In dem Moment, wo wir es zum Ziel machen, verfälschen wir die Sache. Ja? Hinwachsen zu Christus, dem Haupt. Wachsen in der Lehre, wachsen in der geistlichen Mündigkeit, in der Hingabe, in der Liebe zu Christus. Das sind die Dinge, auf die es Gott ankommt. Nicht wachsen in der Menge. Und da hat das moderne Denken, das Wirtschaftsdenken, das weltliche Denken furchtbaren Schaden angerichtet in der Gemeinde Jesu Christi. Ja? Das müssen wir ganz klar und nüchtern sehen. Die Gemeinde wächst dort am gesündesten, wo sie sich überhaupt nicht um Mengenwachstum kümmert, sondern um den Herrn und darum freudig von ihm Zeugnis zu geben. Ja? Die Leute, die ersten Christen in Jerusalem, haben sich nicht gefragt, wie machen wir unsere Predigt so dynamisch und stromlinienförmig und attraktiv, dass möglichst viele Leute gewonnen werden. Überhaupt nicht. Ja? Die Apostel haben durch den Geist geleitet ihr Zeugnis gegeben und sie haben selber gestaunt, wie viele Menschen. Ja, wer? Die Predigt? Petrus? Johannes? Dazu getan hat? Nee. Was lesen wir in der Apostelgeschichte? Der Herr tat hinzu. Der Herr tat hinzu. Und so gibt es auch heute biblisches Gemeindewachstum. Ja? Wir dienen dem Herrn von ganzem Herzen und der Herr tut hinzu. Und zwar so viel es ihm wohlgefällig ist. Aufbauarbeit, biblische Aufbauarbeit hat ganz wesentlich mit Wortverkündigung und gesunder Lehre zu tun. Das haben wir gelesen in diesem Wort 2. Timotheus 4. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Lehre, predige, ermahne. Ja? Warum? Weil die wahre Gemeinde wird auferbaut durch das Wort. Das Wort hat die Kraft zu erbauen und zu bewahren. Und das Wort ist das, was letztlich auch die Gemeinde auf dem richtigen Kurs hält und auf Gott immer wieder ausrichtet. Keine menschliche Methode kann die Gläubigen auf Gott ausrichten. Ja? Kaffeekränzchen und was weiß ich wie viele Veranstaltungen und Gemeindeaktivitäten können es auch nicht. Es tut das Wort Gottes und nichts anderes als das Wort. Und deshalb ist es eine Katastrophe, wenn dann in manchen modernen Gemeinden die Predigt nur noch 20 Minuten lang ist, und alle 7 Minuten durch ein Witzchen oder eine an die Wand geworfene Grafik aufgehellt werden muss, damit die Leute nicht einschlafen. Ja? Damit ist letztlich der Gemeinde das Entscheidende, was sie erbaut, geraubt und genommen. Und solche Gemeinden schaffen auch die Bibelstunde ab und ersetzen sie durch Hauskreise. Ja? Und das ist auch nicht richtig. Das ist ein Zeichen von einer geistlichen Abweichung. Ja? Wenn die Gemeinde nicht mehr zusammenkommt, um auf das Wort Gottes und die gesunde Lehre zu hören, dann ist was faul. Versteht ihr? Das sind Dinge, wenn wir diese Grundsätze nicht beachten, dann bauen wir falsch und verlieren Frucht und Lohn. Und ein letzter Punkt. Biblische Aufbauarbeit muss in dieser letzten Zeit verbunden sein, auch mit einer gesunden biblischen Absonderung von verderblichen Einflüssen der endzeitlichen Christenheit. Abgesondert von falschen Propheten, von falschen Lehren, von der Hure Babylon. Daran können wir auch eine Menge lernen im Buch Nehemia, denn was hat denn Nehemia gebaut? Es war die Mauer. Der Tempel war soweit gebaut, aber die Anbetung und der Dienst Gottes konnte nicht richtig und ungestört vorwärts gehen, weil die Mauer nicht gestanden hat, weil die Feinde Gottes jederzeit kommen konnten und in diese Stadt eindringen konnten und ihr Unwesen treiben und sie kam nicht zur Ruhe. Sie hat sich nicht auf das konzentrieren können, was eigentlich wichtig war. Ja? Und die Mauer spricht von Trennung. Ja? Die Mauer war es nachher, wo Nehemia sagen konnte, ihr Händler, die ihr am Sabbat immer eure Waren reinbringt und die Juden dazu verführt, den Sabbat zu übertreten, ihr bleibt draußen. Ja, das konnte er vorher eben gar nicht sagen. weil gar keine Mauer da war. Die konnten kommen und gehen, wie sie wollten. Ja? Und die Feinde, die einen Überfall machen wollten, ja, die Juden zerschlagen wollten, in dem Moment, wo die Mauer gebaut war, hatten sie keine richtige Chance mehr. Ja? Also diese Absonderung von verderblichen und bösen Dingen gehört zu biblischem Gemeindebau dazu, gerade in der letzten Zeit. Auch dazu nochmal ein kurzes Wort aus dem 2. Timotheusbrief. Ab Vers 19 im 2. Kapitel dieses Briefes lesen wir im Anschluss an eine Passage, die gerade auch von Irrlehrern, von solcher Zerstörung und Verkehrung der biblischen Lehre und Wahrheit spricht. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Auch hier wieder steht letztlich der Tempel im Hintergrund, ja, das Haus Gottes, ja. Und dieser Tempel ist hier zu einem Haus geworden, wo auch untaugliche und ungeheiligte Dinge reingekommen sind. Ja, im wahren Tempel Gottes mussten alle Gefäße entweder aus Gold oder aus Bronze sein, je nachdem. Also die im Heiligtum durften nur aus Gold sein. Ja, da konnte nichts reinkommen, was aus Holz war oder aus Ton. Ja, aber in diesem Haus gibt es auch solche Gefäße, die nicht der Verherrlichung Gottes dienen. Die sind da eingedrungen. Aber diejenigen, die zur Ehre Gottes dienen wollen, die sollen sich von solchen reinigen, fernhalten, absondern. Und dann heißt es so, fliehe nun die Begierden der Jugend, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, das bedeutet biblische Absonderung, um ein Heiligtum zu bilden, in dem der Herr noch sein Recht hat. Und die andere Stelle kennen wir sicher auch, 2. Korinther 6. Aber auch sie ist wichtig und auch sie deutet auf diesen Priesterdienst, auf diesen Heiligtumsdienst hin, zu dem die Gemeinde berufen ist. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Seid nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Wenn wir das Vorbild des alttestamentlichen Tempels uns mal tiefer anschauen, und das sollten wir, wenn wir Gemeinde bauen wollen, denn das ist ein geistliches Vorbild für die Gemeinde. Die Stiftshütte, der Tempel, ist ganz klar aufgrund dessen, was wir im Neuen Testament hier gesehen haben, ein alttestamentliches Vorbild auf die Gemeinde. Und in diesem Tempel spricht alles von der Heiligkeit Gottes. Es ist alles ausgerichtet auf die Heiligkeit Gottes. Das, was hier in diesem Wort gesagt wird, dass ihr euch nicht mit Götzen, mit fremden Geistern und Lehren und Gesetzlosigkeit und Finsternis zusammen sein dürft, wenn ihr heilig sein wollt. Das war den Juden, dem Volk des alten Bundes, völlig klar und vertraut. Ja? Wenn ihr mal diese im 3. Mose diese ganzen Vorschriften lest, die oft einem so langweilig und schwierig erscheinen, diese Fragen der Reinheit und Unreinheit, ja, da wird genau das behandelt. Zu einem heiligen Gott passt nichts Unheiliges. Ja? Und ein Israelit, der zum Beispiel in Berührung mit einem toten Aas gekommen war oder einem unreinen Tier, der durfte nicht zum Tempel kommen. Wenn Passafest war, durfte er nicht mitfeiern. Ja? Er durfte dem Heiligtum, dem heiligen Gott nicht so nahen mit dieser Verunreinigung, die an ihm war. Und so hat Gott sein Volk dazu erzogen, dass sie erkennen, ein Heiligtum ist deswegen ein Heiligtum, weil die Menschen, die dort hin sollen, um zu dienen, um Gott zu nahen, müssen geheiligt sein. Sie müssen gereinigt sein. Sie dürfen nicht in Verbindung stehen mit Unreinigkeit und Verderbnis. Ja, wir können das heute mit gutem Recht anwenden, gerade auf die Ökumene, auf die Bestrebungen der Hure Babylon, die Menschen, auch die gläubigen Christen, mit hineinzunehmen in diese falsche weltweite Einigkeit, Einigung der Christenheit. Ja? Und wie viele gläubige Christen schwenken immer mehr daraufhin ein? Ja? Genau deswegen sagt die Bibel, darum geht aus von ihnen und sondert euch ab. Weil diese Vereinnahmungsbestrebungen der Hure Babylon, dieses Zusammenjochen von gläubig und ungläubig, von Götzendienst und Gottesdienst, weil das genau die Methode des Teufels ist, um die wahre Gemeinde ihrer Kraft, ihres Heiligtumscharakters zu berauben. Der Teufel weiß, dass Gott nicht in einer Gemeinde wohnt, die mit Bösem und Unreinem vermischt ist. Das geht nicht. Ja? Genau deswegen versucht er, diese Dinge in die wahre Gemeinde hineinzubringen, um Gott die Anbetung zu rauben und um diese Gemeinde ihr Wesen zu rauben, damit sie verfälscht wird, verkehrt wird in ihrem Wesen. Und das ist die geistliche Gefahr, in der wir heute ganz klar und ganz besonders stehen und vor der uns auch dieses Wort warnt. Wenn wir der Tempel des lebendigen Gottes sind und wir sind es als Gemeinde, dann sollen wir unser persönliches Leben und unser Gemeindeleben auch danach ausrichten, dass wir Heiligkeit vollenden in Gottes Furcht. Das gilt den Einzelnen und der Gemeinde. Da möchte ich uns mal herausfordern, dass wir nicht nur menschlich denken, nicht nur um uns drehen. Ja? Wir sind nicht um unser Willen da, sondern um des heiligen Gottes Willen, der uns berufen hat, der uns erlöst hat mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Ja? Deshalb, weil dieser Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein in unserem ganzen Wandel. 1. Petrusbrief, ja? Das ist das Thema. Ja? Und genau dasselbe gilt für uns als Gemeinde. Absonderung von bösen, verderblichen Dingen gehört dazu, wenn der lebendige Gott in unserer Mitte wohnen will. Und wohnen soll, wenn wir das wollen. Wenn wir wirklich heiliger Tempel des Herrn sein wollen. Ja? Und diese Berufung können wir verlieren. Sodass Gott sagen muss, diese Gemeinde kann ich nicht mehr anerkennen. Ja? Ich kann nicht mehr unter ihnen wohnen. Ja, ich muss mich zurückziehen. Dann sind wir bei Laodicea, wo der Herr Jesus vor der Tür steht und anklopft. Und dort stehen wir, auch heilsgeschichtlich, dort stehen wir in vielen, vielen Gemeinden, die sich heute christlich nennen und die ein rapides Wachstum für sich beanspruchen können, aber nicht zu Christus hin. Ja, und das ist eine geistliche Gefahr. Ja, wenn diese Linien, die ich jetzt versucht habe mal zu skizzieren, vom Wort Gottes her, wenn die beiseite gesetzt werden, damit wir Erfolg haben und populär sind und sich jeder wohlfühlt bei uns, das ist der geistliche Untergang wahrer Gemeinde. Dann sind wir ein Verein, ein christlicher Verein für Freizeitgestaltung. Ja? Das können wir machen, das können wir ausbauen in alle Sparten und Regionen. Aber eines werden wir nicht mehr finden, dass der Herr mit uns ist. Auf diesem Weg. Das werden wir nicht mehr finden. Und das ist die Frage, was uns wichtig ist, dass die Menschen mit uns sind und wir Erfolg haben und alles bequem läuft und das Fleisch keinen Anstoß nimmt in der Gemeinde oder dass der Herr zu seinem Recht kommt. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Sünde gerichtet werden muss. Eine Gemeinde, die keine Gemeindezucht übt, ist keine heilige Gemeinde. Sie ist kein Heiligtum. Gott wird nicht dort wohnen. Das ist ganz einfach. Ja, in dem Moment, wo im Tempel Sünde geduldet wurde, hat Gott auch nicht mehr dort gewohnt. Ja. Wir lesen dann in Ezekiel, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen hat. Und kurze Zeit später war er dem Erdboden gleichgemacht. Ja, so einfach ist es. Und die Leute haben gedacht, das ist der Tempel, das ist der Tempel, der ist so toll, der ist so golden, der ist so herrlich. Ja, der wird auf ewig stehen. Und kurze Zeit später hat Gott ihn zerstört, vernichtet, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Weil es war nicht mehr sein Tempel. Ja? Schaut, und das sind die Dinge, die sind heute einfach wichtig, dass wir sie beachten. Ja? Dass wir Heiligtum bauen, dass wir einen Tempel bauen und nicht ein Vergnügungshaus für Menschen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ich möchte zum Abschluss einfach nochmal eingehen, auch auf die Ermutigung, die wir nötig haben für eine solche Aufbauarbeit. Wenn wir uns das anschauen, wie Nehemia da zu seinen Brüdern gekommen ist, zu den Ältesten, da hat er gesagt, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Schaut, das hatten die Ältesten alle auch schon gesehen. Viele Jahre. Aber da war nichts passiert. Warum? Sie waren entmutigt. Sie haben irgendwo gesagt, das ist so verfahren, wir kommen da keinen Schritt weiter, wir schaffen das nicht. Ja? Irgendwie geht's halt nicht. Ja? Das Aufbauwerk müssen wir halb liegen lassen, wir können jetzt im Moment gar nichts machen. Die waren resigniert. Die hatten keine Kraft, etwas zu tun. Und schaut, dann redet Nehemia weiter. Wenn er dabei stehen geblieben wäre, dann hätte sich nichts geändert. Und dann sagt er, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Auch heute sind wir oftmals in Gefahr, wenn wir in Schwierigkeiten sind in der Gemeinde, wenn es Knatsch gibt, wenn alles nicht so richtig vorwärts geht, dass wir sagen, ach, irgendwo, das bringt's doch nicht, irgendwie wird es nichts. Wir kommen doch heute nicht mehr dazu, biblische Gemeinde zu bauen. Also ich war in letzter Zeit auch in manchem angefochten, genau an dem Punkt. Ja. Und schaut, das ist so wichtig, dass wir das sehen, weil die gütige Hand unseres Gottes über uns ist. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir die Bauer sind, die es schaffen, die es doch packen. Ja, das ist lächerlich. Ja, angesichts der Schwierigkeiten, vor denen wir heute stehen und angesichts der Schwierigkeiten, vor denen Nehemia damals stand, ja, wäre das eine lächerliche Anmaßung gewesen zu sagen, ich bin der Mann, ich schaffe das. Ja. Sondern das Entscheidende ist, dass die gütige Hand Gottes über uns ist und dass es sein Werk ist, nicht unser Werk. Und dieser Blick auf den Herrn, und das möchte ich zum Abschluss einfach nochmal mit uns auch lesen, das sehen wir so deutlich und schön gerade an dem Propheten Haggai, der den Auftrag hatte, in einer vorherigen Phase dieses Werkes die niedergeschlagenen Aufbauarbeiter zu ermutigen. Und das soll uns vielleicht auch nochmal etwas Mut mitgeben auf den Weg. Ich lese aus dem Propheten Haggai Ausschnitte aus dem 1. und 2. Kapitel. Vers 2 im 1. Kapitel. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. So ähnlich war es dann später unter Nehemia wohl auch. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und dann in Vers 12, da hörten Zerubabel, der Sohn Jeschealtiels und Josua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Ja, darum geht es, dass wir nämlich ermutigt werden durch dieses Bewusstsein, dass der Herr mit uns ist. Dass es der Wille des Herrn ist, dass ein solches Heiligtum, ein solches Zeugnis für ihn weiter besteht, mitten im Verfall, mitten in den Schwierigkeiten. Wenn das nicht Gottes Wille wäre, dann hätten wir keine Chance. Aber weil Gott das möchte, deshalb dürfen wir auch Mut fassen, dass er mit uns ist, wenn wir diese Aufbauarbeit in Angriff nehmen. Selbst gegen übermächtige Schwierigkeiten, selbst wo überhaupt kein Durchkommen erscheint. Es ist die Ehre Gottes, dass er gerade den Glaubenden in solchen Situationen Wege bahnt, wo vorher nur lauter Wüste, Schlaglöcher, Berge und Schluchten waren. Ja, wir finden das in alttestamentlichen Propheten immer wieder. Ja, Gott baut einen Weg. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und diesen Glauben, diesen Aufblick auf den Herrn, das möchte der Herr doch auch uns schenken, wenn wir mit unseren schwachen Kräften versuchen und daran gehen, Gemeinde Gottes zu bauen, örtliche Gemeinde, und damit auch teilhaben an diesem ganzen wunderbaren und gesegneten Aufbauwerk, durch das Gott selbst seine Gemeinde baut. Und wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Ja? Und das darf uns ermutigen, dass wir nicht auf verlorenem Posten sind, wenn wir nach dem Wort und Willen Gottes Gemeinde bauen, sondern dass der Herr selber das, dieses möchte und dass er uns beisteht und dass er es auch uns gelingen lässt. Der Herr wird es uns gelingen lassen. Sonst haben wir keine Chance. Aber dann haben wir auch die Möglichkeit, die größten Schwierigkeiten und Widrigkeiten zu überwinden. Ich möchte am Schluss vielleicht noch mit uns beten. Ja? Ja, lieber Vater, wir wollen dir einfach danken dafür, dass wir aus deinem Wort sehen dürfen, dass du selber über deinem Heiligtum, das hier auf der Erde ist, wachst. Dass du selber dieses Heiligtum geschaffen hast in deiner souveränen Gnade. Die Gemeinde, die heute dein Heiligtum, dein Tempel ist. Ach, wir sehen viel zu wenig, was für ein Vorrecht es ist. Was es bedeutet, diese Berufung als heiliges Priestertum zu haben, als ein geistliches Haus, das dir geweiht sein soll. Vater, gib uns doch Gnade, dass wir das mehr sehen, dass wir weniger die menschlichen Dinge sehen, die uns so umgeben, sondern wirklich dich und deinen Willen in Bezug auf diesen heiligen Tempel der Gemeinde, deinen Willen auch in Bezug auf die Aufbauarbeit, die wir hier leisten dürfen und sollen. Herr, schenke uns geistliches Verständnis dafür, dass wir auch unterscheiden können zwischen den menschlichen Linien, die sich heute immer mehr breit machen und die von diesem Heiligtum wegführen, und dem, was wirklich deine göttlichen und geistlichen Linien in deinem Wort sind. Dass wir uns doch an dein Wort halten bei aller Aufbauarbeit, dass wir doch Mut gewinnen, auch wenn so und so viele Schwierigkeiten uns immer wieder entmutigen wollen und uns entgegenstehen. Herr, weil du es bist, der mit uns ist, weil du es bist, der letztlich dieses Aufbauwerk will und der dieses Aufbauwerk auch zum Sieg und zum Gelingen führen wird. So schenke uns diesen Mut, schenke uns die innere Bereitschaft, wirklich, ja, ein heiliges Volk des Herrn, ein heiliges Priestertum zu werden, uns auch innerlich wirklich zu reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes, wie dieses Wort es gesagt hat, uns auch zu trennen von Dingen, die verunreinigend wirken, die dich betrüben. Herr, wir bitten dich, gib uns Gnade und Kraft, dass solche geistliche Aufbauarbeit geschehen darf. Hier in Adelberg, bei uns, überall dort, wo du Gemeinde baust, Herr. Wir bitten dich von ganzem Herzen darum und danken dir für deine Gnade und für alle Ermutigung, die wir aus deinem Wort haben dürfen. Amen. Amen.